Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von She Moves. Ja, wir befinden uns mitten in der Corona-Hochphase und ich glaube, die Saison von uns allen verläuft aktuell deutlich anders, als wir es geplant hatten. Und was für uns Breitensportler ja erstmal nur eine Anpassung von unserem Hobby und unserer Freizeitgestaltung bedeutet, wird für die Profiathleten eigentlich aller Sportarten aktuell an der einen oder anderen Stelle schon wirklich zu einem echten Balanceakt und zu einer Herausforderung. Ja, so auch für meinen heutigen Gast. Ich habe mit der Paratriathletin Christiane Reppe gesprochen, die für die deutsche Nationalmannschaft startet und eigentlich jetzt zu dem Zeitpunkt schon fast auf der Zielgeraden in Richtung Tokio wäre, stattdessen nun aber seit einigen Wochen zu Hause in Dresden sitzt, ungewöhnlich viel Zeit an einem Ort verbringt, anstatt quer durch die Weltgeschichte zu reisen und sich über alle Kontinente hinweg zu bewegen. Die Folge mit Christiane haben wir schon vor ein paar Wochen aufgezeichnet, nämlich in der Woche, bevor Corona so langsam nach Deutschland geschwappt ist und Christiane auf der Durchreise hier bei mir in Frankfurt war. Christiane war zu dem Zeitpunkt auf der Weiterreise zu ihrem nächsten Wettkampf, dem ITU Paratriathlon Weltcup in Abu Dhabi, der dann leider, wie einige von euch vielleicht wissen, auch kurz vorher abgesagt wurde, eigentlich so als einer der ersten Wettkämpfe der Szene, die gecancelt wurden. Ja, und bei dem Gespräch mit Christiane haben wir uns über ihr Leben als Paratriathletin und Profisportlerin unterhalten, so wie es eigentlich abläuft. Also wirklich turbulent und voller Action, immer in Bewegung, immer auf Reisen. Und so wie es auch sicherlich weitergehen wird, wenn Corona uns irgendwann hoffentlich bald verlassen wird. Jetzt hatte ich erst überlegt, ob ich die Folge überhaupt veröffentlichen soll, weil sie ja doch ein ganz anderes Leben beschreibt, als die Christiane aktuell lebt. Aber dann habe ich beschlossen, dass wir alle aktuell jeglichen Zeitvertreib in Form von Musik, Hörbüchern oder eben auch Podcasts gut gebrauchen können. Von daher lade ich das jetzt einfach mal hoch und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. So, ich sitze hier im wunderschönen Frankfurt mit der Christiane und wir hatten eben schon ein kleines Frühstück zusammen und haben beschlossen, wir unterhalten uns jetzt mal über das Leben, was Christiane führt, weil ich finde, das ist ein ziemlich spannendes und ein ziemlich aufregendes und zeitgleich auch ein ziemlich außergewöhnliches Leben. Christiane ist gerade auf der Durchreise hier in Frankfurt, war die letzten Tage in Hannover.
Hannover, kurz in Dänemark. Ich komme ja aus Dresden. Ich sage immer, ich habe eine Wohnung in Dresden und eine Waschmaschine. Und habe da kurz eingepackt, ausgepackt. Hatte noch gestern den ganzen Tag die Sporthilfe bei mir zu Hause, die noch gedreht haben. Und genau, heute nach Tasmanien, nach Australien und dann die Woche drauf in Abu Dhabi und dann wieder zurück.
Und du machst ja wahrscheinlich jetzt keinen Urlaub in Australien, Tasmanien und Abu Dhabi, was auch schön wäre, aber du bist ja in sportlicher Mission unterwegs und fährst zu Wettkämpfen. Sind das deine ersten Wettkämpfe der Saison?
Genau, also der Wettkampf in Tasmanien ist mein erster Wettkampf in der Saison. Und ja, wir haben auch ein gutes Starterfeld. Ich bin echt mal gespannt. Bin aber ganz, ganz entspannt, weil ich sag mal, ich habe letztes Jahr so viele Punkte auch gesammelt im Hinblick auf die Paralympics jetzt im Sommer, dass ich da einfach auch, glaube ich, echt entspannt rangehen kann. Also ich habe super trainiert, aber am Ende weiß der erst nach dem Wettkampf, was Sache ist. Aber ich freue mich drauf.
Was ist das für ein Wettkampf in?
In Devonport, also in Australien, ist es ein World Paratriathlon Series Wettkampf. Das ist ein relativ hochwertiger Wettkampf. Und in Abu Dhabi wird es ein Weltcup sein. Der ist ein bisschen, von den Punkten her, ein bisschen niedriger angesiedelt.
Ja. Okay. Es gibt es ja sicherlich viele Menschen da draußen, mich in Teilen tatsächlich immer noch eingeschlossen, die nicht so ganz 100% in der Paratriathlon-Welt zu Hause sind und nicht so genau wissen, wie funktioniert das eigentlich und was sind da auch die Unterschiede. Magst du das vielleicht nochmal ganz kurz erklären, bevor du dann aus deinem nicht gerade wenig aufregenden und wenig spannenden Leben berichten kannst?
Also Paratriathlon ist im Grunde, ich sage mal, Triathlon ganz normal wie bei jedem anderen auch. Ne? Also wir schwimmen, wir fahren Rad und wir laufen. Dann kommt es natürlich auf die jeweilige Klasse an. Es gibt ja verschiedene Behinderungen, sage ich mal. Man kann jetzt nicht alle in einen Topf werfen. Das wäre jetzt nicht ganz gerecht, obwohl man auch sagen muss, dass im Parasport es nie 100% für jeden gerecht sein kann, weil nicht jede Behinderung ist gleich so. Und man kann auch nicht 100.000 Klassen machen. Das würde auch niemandem was bringen. So. Und in meiner Klasse ist es so, also ich bin in, wir sagen immer so, die Rollstuhlklasse, weil ich mit einer Prothese nicht rennen kann. Deswegen kann ich, mache ich das Laufen mit einem Rennrollstuhl. Und ich sitze nicht auf einem normalen Zweirad, sage ich mal, sondern ich liege im Handbike. Mhm. Das Schwimmen ganz normal natürlich. Und genau, und deswegen sind das bei mir so die drei oder die zwei Geräte plus Schwimmen.
Okay, genau. Und über welche Distanzen geht so ein Wettkampf dann?
Also bei uns ist im Paratriathlon alles, was so um WM geht, EM, Paralympics, Weltcups und Co., ist immer Sprintdistanz. Wurde irgendwann mal festgelegt, dass das jetzt bei der Elite ist es ja so, dass die bei den Olympischen Spielen dann zum Beispiel olympische Distanz haben. Das haben wir nicht. Bei uns ist immer Sprintdistanz. Das sind 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Rad und 5 Kilometer Laufen, beziehungsweise bei mir der Rennrollstuhl, ne? Und wir haben im Paratriathlon, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, wir haben 6 Klassen. Einmal die Rolli-Klasse, in der ich bin, einmal die Tandems, das sind, da sind die Leute drin, die sozusagen wenig bis gar nichts sehen. Die haben immer einen Guide dabei. Beim Schwimmen sind die verbunden mit einem kleinen Seil am Oberschenkel. Das, also ich am glaube, das ist eine echte Herausforderung, wenn man sich mal überlegt, dass man dann so zu zweit, und man ist ja nicht alleine, sind ja noch andere Starter, dann irgendwie da zusammen im Meer schwimmen muss mit so einem Seil verbunden. Die Radstrecke wird durch ein Tandem absolviert. Da sitzt dann der Blinde oder Sehgeschädigte, sage ich jetzt mal, hinten und der Pilot vorne. Alles andere würde auch keinen Sinn machen. Und laufen tatsächlich wieder über so ein kleines Seil verbunden. Ne? Also,
beim Laufen kann ich es mir noch eher vorstellen, aber ich muss auch sagen, beim Schwimmen stelle ich es mir extrem schwierig vor, gerade auch, dass du den Beinschlag irgendwie synchron so hinbekommst, dass du dich nicht gegenseitig behinderst.
Das ist schon eine krasse Leistung. Ne? Also das schon. Und dann gibt es eben Klassen, da sind Leute drin, denen fehlt vielleicht ein Bein oder ein Unterschenkel. Wir haben auch den Martin Schulz zum Beispiel, dem fehlt der Unterarm, und die Klassen sind dann eben so aufgeteilt, dass dann auch das schon passt.
Ne? Und wie viel Unterstützung bekommst du bei so einem Wettkampf, wenn du da an den Start gehst? Mhm. Oder brauchst du überhaupt Unterstützung?
Ja, also ich theoretisch könnte ich alles alleine machen. Mhm. Das wäre natürlich... Ich sag mal, ich bin etwas schneller, wenn ich etwas Hilfe habe, aber das ist dann wohl jeder. Das ist auch die einzige Klasse im Paratriathlon, wo es erlaubt ist, einen Helfer zu haben in der Wechselzone. Das läuft bei mir so ab, ich komme aus dem Wasser, da sind bei uns, gerade bei der Rolli-Klasse, immer Helfer da, die mich in meinen Alltagsrollstuhl setzen dann. Der steht dann am Ausstieg. Und dann muss ich mit dem Alltagsrollstuhl in die Wechselzone rein. Da ist dann auch die Helferin bei mir sozusagen, die mir hilft beim Neo-Ausziehen. Und ich sage jetzt mal, bei Leuten zum Beispiel, die ihre Beine aufgrund einer Querschnittlähmung gar nicht bewegen können, die brauchen das natürlich auch. Die würden sonst Minuten damit verbringen, ihren Neo auszuziehen. Ne? Kann man ja bloß mal probieren, die Beine nicht bewegen und dann zieht ihr mal einen Neo aus dem Nassen. Also das wäre schon heftig. Und genau, und dann springe ich sozusagen in mein Handbike rein, fahre los und das Helferlein packt dann den Alltagsrollstuhl irgendwo hin, wo er dann nicht mehr stört, innerhalb dieser Wechselzone. Und wenn ich wieder ankomme, ist für mich nur noch der Sprung in den Rennrolli und dann sehen wir uns am Ziel wieder.
Den machst du dann alleine oder hast du dann auch Hilfe?
Nee, da brauche ich keine Hilfe. Okay. Aber andere Leute schon. Ne?
Okay. Das klingt jetzt ja erstmal auch nach ziemlich viel Equipment, was du da brauchst, um diesen Sport ausüben zu können. ich nehme jetzt auch mal an, oder auch von den Bildern, die ich gesehen habe, das ist jetzt auch nichts von der Stange, was man mal einfach so kaufen kann. Was steckt eigentlich alles so an Aufwand dahinter, bis du überhaupt mal an der Startlinie stehst und bei so einem Wettkampf an den Start gehen kannst?
Ja, also das ist ein ziemlich hoher Aufwand. Also ich habe ja noch den, also das ist jetzt kein Nachteil, ne? Also ich sehe das jetzt nicht als Nachteil, aber in meiner Klasse zum Beispiel dadurch, dass ich das Radfahren, also fürs Radfahren und fürs Laufen sozusagen ein Gerät brauche, habe ich natürlich die doppelte Menge an Equipment, so, die ich irgendwie mit zum Wettkampf nehmen muss. Ich habe eine riesengroße Kiste, wo das Handbike zerlegt drin ist. Ich habe eine große Kiste, wo der Rennrollstuhl drin ist. Dann habe ich zwei Radtaschen, dann habe ich eine normale Reisetasche. Dann habe ich noch meinen Rolli, den ich auch immer mitnehmen muss, weil ich den für diese Wechselzone brauche. Das ist echt viel. Und mittlerweile schaffe ich es nicht mehr ganz alleine zu reisen, weil einfach das Zeug muss ja irgendwie geschoben werden, das muss aus dem Auto raus, das muss zum Schalter und, ne? Also das ist schon heftig. Und was das so kostet, weil das eben nicht von der Stange ist, also das Handbike zum Beispiel, wenn ich es jetzt so kaufen würde, wie ich es jetzt da habe, natürlich auch mit guten Rädern und so. Ne? Also,
aber das wurde auch komplett für dich gebaut.
Ja, dann. Ja, genau. Ja. Wären das so an die 15.000 Euro.
Oh, wow, okay.
Ob es das natürlich am Ende wert ist, ist immer die Frage, ne? Aber es kostet eben so viel. Erstmal, ja. Und der Rennrollstuhl, so wie er jetzt da steht, wären das so knapp 12.000.
Was ist der Unterschied für alle, die es noch nicht wissen, zwischen einem Rennrollstuhl und einem Handbike?
Also im Handbike liege ich. Ich habe hinten zwei Räder, vorne eins und ich kurbel mit den Armen. Habe eine Schaltung dran, ganz normal Kette. Rennrollstuhl ist jetzt nicht so ein Rolli, wie man ihn kennt. Ich habe da auch drei Räder. Ich habe hinten zwei große Räder, vorne ein kleines und knie im Endeffekt eher drin.
Okay.
Und habe hab so Handschuhe an, die relativ hart sind. Die sind so aus dem 3D-Drucker. Da ist, genau, und ich muss sozusagen mit den Handschuhen an die Greifreifen, die gummiert sind, mit den auch Handschuhen, wo auch so ein bisschen Gummi dran ist, damit einfach Gummi auf Gummi, das lässt sich besser vorantreiben, ja. Schlage ich sozusagen dran. Also es ist wesentlich mehr Kraftaufwand, den ich aufwende, ne, um den Rolli voranzutreiben. Genau, also das ist so der Unterschied,
okay,
muss ich jetzt sagen. Ja.
Okay. Unfassbar spannend. Vor allen Dingen auch, es klingt ja wirklich nach einem maximalen Individualisierungsgrad, den du da hast. Also wirklich alles von Handschuhen bis Rollstuhl, alles auf dich angepasst, alles für dich angefertigt. Mhm. Ich gehe davon aus, das ist auch bei den anderen Athleten so, dass da sehr viele Individuallösungen auch an der Startlinie dann anzutreffen sind. Ist trotzdem noch ein fairer Wettbewerbsvergleich möglich? Oder kannst du sagen, man kann schon da auch tunen, bei den einzelnen Gerätschaften, die ihr dann da so mitbringt? Oder habt ihr da auch große Unterschiede?
Also es gibt natürlich auch Regeln dafür, ne? Also du musst jetzt, wenn du Sachen am Bike hast, gerade zum Beispiel Martin Schulz, dem fehlt der Unterarm, wenn der jetzt irgendwelche Sachen an sein Bike anbringt, die eventuell auch natürlich aerodynamisch gebaut werden, die muss er natürlich auch absegnen lassen, ne? Also der kann jetzt nicht einfach irgendwelche Sachen daran bauen. So ist es nicht. Also,
da wollte ich drauf hinaus,
ja, genau. Ne, auf jeden Fall.
Irre, okay. Und das hast du schon gesagt, du bist relativ entspannt im Hinblick auf deine Rennen in dieser Saison. Aber wie sieht denn deine Saison allgemein aus in 2020? Was hast du dir denn vorgenommen? Also es klingt ja schon nach einem Jet-Set-Leben, nach viel Reisen, nach wenig Zeit, die du mal an einem Ort verbringen kannst. Vielleicht auch nach wenig Zeit für Familie und Freunde, die man so hat.
Ja, also genau, also ich bin sehr, sehr viel unterwegs und mein Kalender ist so voll. Ich habe eigentlich, ich kann dir jetzt schon sagen, an welchem Tag ich wo bin. Also es ist echt Wahnsinn. Aber ich bin auch, glaube ich, so ein Mensch, der braucht das ein bisschen.
Okay.
Ich fange schon immer sehr früh an zu planen. Das heißt nicht, dass ich nicht damit klarkomme, wenn sich mal was ändert. Dann fange ich einfach wieder an zu planen. Das mache ich unheimlich gerne und das brauche ich auch, glaube ich, so eine Sicherheit. Also es gibt mir Sicherheit. Ja. Weil so mal so gucken, was dann und dann ist, das will ich gar nicht. Das kann ich nicht. Meine Freunde, sehe ich eigentlich relativ häufig, weil meine Freunde über die ganze Welt verstreut sind. Das ist echt, also ist es wirklich so. Ich habe auf Lanzarote, da wo ich ja im Winter viel bin, habe ich unheimlich viele Leute schon. Und in Dresden sind einfach auch da, wo ich ja herkomme, sage ich mal, unheimlich viele auch weggezogen. Und deswegen, und ich bin ja eh nie da.
Außer zum Wäschewaschen.
Von daher, ich habe da echt so, man muss halt einfach in seine Freundschaften dann auch investieren, auch wenn man dann halt irgendwo mal anders ist. Aber das mache ich gerne. Und ich habe auch lieber eine Handvoll oder ein bisschen mehr richtig gute Freunde als zu viele, die dann am Ende vielleicht nicht so viel wert sind. Ne?
Absolut.
Ja.
Das ist bei mir ja genauso.
So, ja. Ja, und meine Saisonplanung, also wie gesagt, heute Abend geht es nach Australien, dann Abu Dhabi, dann ist der nächste Wettkampf Anfang Mai in Mailand, das ist dann die WM schon. Und dann, ja, hat sich jetzt in den letzten Wochen, haben sich ein paar Änderungen ergeben. Normalerweise wäre dann Ende, jetzt muss ich überlegen, Juni wäre nochmal ein großer Wettkampf in Montreal gewesen, den ich jetzt aber abgesagt habe, weil ich mich dafür entschieden habe, Mitte Juni eine Mitteldistanz in Luxemburg einzuschieben, in Ironman 70.3. Weil ich nächstes Jahr ja groß vorhabe, mich für Kona zu qualifizieren. Und dann irgendwie dachte, naja, erst nächstes Jahr damit anzufangen, ist möglich. Aber ich habe ein besseres Gefühl, wenn ich schon dieses Jahr mal ein paar Erfahrungen sammle. Und ich finde sowieso diese Welt der Langdistanz, der Triathleten, finde ich unheimlich spannend. Ich finde das so cool und ich habe so viel Spaß dabei, das alles so kennenzulernen und Neues zu entdecken. Und ja, und deswegen, genau. Und dann, ach so, ja, und dann noch die Paralympics Ende August.
So ganz
fast
nebenbei.
Vergessen.
So ganz nebenbei am Vorbeigehen.
Genau. Nee, genau, Ende August dann sozusagen die Paralympics. Rundherum massig viele Trainingslager. Ja, und dann mal schauen, was dann so Ende des Jahres noch geht. Also ein Traum von mir ist so ein bisschen, dass ich dieses Jahr schon nach Kona fahre, fliege und dort ja einfach mir alles anschauen kann. So dieses Flair einfach erlebe, ein bisschen Netzwerke und ja, die Zeit dort einfach genießen kann. Im besten Fall mit einer Gruppe, damit man das nicht alles alleine machen muss. Und dann war ich jetzt die Woche aber bei meinem Test, bei meinem Trainer in Hannover zum Test und der sagte, naja, du hättest ja aber auch die Möglichkeit, Nummer zwei, in Luxemburg, wenn du richtig gut bist und eine gute Platzierung machst, dich für die 70.3 WM in Neuseeland zu qualifizieren. Denn da gibt es einmalig, warum auch immer, für uns Paraathleten die Möglichkeit, wenn du da Platz 1 machst, ich glaube, es ist nur Platz 1, dich für nächstes Jahr Kona schon zu qualifizieren. So. Ja, und jetzt muss ich aber erstmal gucken, A, muss es irgendwie finanziert werden, also das ist ja schon, kann man ja schon sagen, eine halbe Weltreise. Und plus Kona wäre das natürlich heftig, aber mal schauen.
Ist es denn, ich weiß gar nicht, wie ist denn die Konkurrenz in deiner Klasse, würdest du sagen, es ist realistisch, dass du diesen Versuch unternimmst und dann auch gleich erfolgreich bist? Oder sagst du, du hast da so ein starkes Starterfeld und triffst da auf, weiß ich nicht, 20 Raketen?
Nee, also im Paratriathlon auf der Langdistanz ist relativ wenig los. Also es gibt jetzt einige, die schon angekündigt haben, dass sie nicht unbedingt den Umstieg wagen wollen, sondern einfach das auch mal machen wollen und ab und zu mal machen wollen vielleicht. Von daher ist das schon möglich. Ne? Also, aber man muss einfach dann gucken, wofür man sich entscheidet, wie man sich wohler fühlt vielleicht auch und wie man es eben auch finanziert kriegt. Ne?
Absolut.
Ja, weil zum Beispiel jetzt Neuseeland, also ich kann halt nicht zu dieser WM fahren alleine. Ich muss immer jemanden dabei haben, weil schon alleine mit dem Gepäck würde ich nicht alleine klarkommen und mit dem ganzen, ich muss ja auch mit dem ganzen Kram, was jetzt normale Triathleten, wo die nur mit einem Fahrrad hin müssen, sage ich mal, zum Check-in und diese ganze Prozedur, das mache ich alles mit zwei Geräten, so im Rollstuhl. irgendwann ist einfach mal Schluss, ne?
Ja.
Geht einfach nicht so. Da komme ich auch an meine Grenzen und da brauche ich einfach jemanden dabei. Und den muss ich aber auch finanzieren, ne? Also.
Wie ist das bei dir? Hast du da so einen festen Pool von Leuten, die du für sowas akquirieren kannst? Familie, Freunde? Oder bist du da jedes Mal auch immer wieder händeringend auf der Suche nach Leuten, die dich da unterstützen und begleiten können?
Also mein Dad ist mit Sicherheit immer gern dabei, aber mit 32 möchte man auch mal
ohne Papa reisen.
Ohne Vater. Nee, also ich hätte schon jemanden, aber die muss ich natürlich auch mal Urlaub nehmen. Ne? Und die hat jetzt schon für... In Australien ist sie dabei, dann wird sie in Tokio dabei sein und davor schon anderthalb Wochen mit im Trainingslager die Paralympics gehen, zwei Wochen dafür Urlaub nehmen. Ne? Also das ist schon nicht ganz ohne. So. Und das ist halt ihr privater Urlaub. Ich meine, das ist schon eine coole Zeit, aber trotzdem ist es anstrengend und du erholst dich da nicht so. Ne? Und ja, mit Sicherheit immer Leute, die man fragen kann. Aber man muss sich dann am Ende ja auch, man muss ja auch klarkommen zusammen. Ne?
Ich wollte gerade sagen, es ist was anderes. Es ist nicht ein, wir fahren zusammen in Urlaub, sondern du musst dich auf die Leute verlassen können.
Genau.
Und ihr müsst auch insofern, so stelle ich mir das zumindest vor, auch ein eingespieltes Team sein, damit du dann halt auch gerade, wenn du aus dem Wasser kommst und diese Unterstützung brauchst, damit das alles wie am Schnürchen reibungslos läuft und dass da nichts schief geht. Ne?
Ja.
Also musst ja eigentlich jede Begleitung dann erstmal nochmal schulen.
Ja, das kann man schon auch relativ schnell lernen. Und ich glaube, bei einer Langdistanz, wenn da jetzt nicht so viele Leute hinter dir stehen, sage ich mal, an der Startlinie, dann ist auch mal 30 Sekunden länger jetzt nicht so schlimm. Ne? Aber trotzdem muss es funktionieren. Und ja.
Ist es tatsächlich so, wenn du jetzt sagst, du willst auf die Langdistanz wechseln, dass ihr im Paratriathlon auch wirklich auch hier die gleichen Distanzen absolviert? Also auch 180 Kilometer dann im Handbike und 42 Kilometer im Rennrollstuhl.
Ja, und das alles mit den Armen, ne?
Und das alles mit den Armen.
Hm. Ich bin gespannt.
Respekt. Was war bislang das Längste, was du so trainiert hast? Oder auch der längste Wettkampf, den du bestritten hast?
Naja, was heißt der längste Wettkampf? Also ich habe mal die längste Strecke, die ich im Handbike tatsächlich mal gefahren bin, waren 180 Kilometer. Ja.
180 Kilometer bist du schon gefahren?
Ja, ja. Aber ich wollte eigentlich 300. ich konnte dann aber meine Arme einfach nicht mehr strecken, weil ich das natürlich auch einfach nicht trainiert hatte. Also das war mal irgendwann, ich glaube es war 2015, 2014 bin ich erst oder Ende 2013 bin ich erst zum Handbiken gekommen. Ich komme ja sozusagen, also ich habe ja die Einzeldisziplinen außer den Rennrollstuhl ja schon professionell vorher gemacht. Ein paar Jahre und es war einfach meine Sehnen und alles war einfach ein bisschen drüber. Genau. Aber 180 habe ich geschafft.
Ich wollte sagen, theoretisch weißt du zumindest schon mal, wie die zweite Disziplin sich dann auf Hawaii anfühlen könnte.
Genau.
Not too bad. Also ich habe da echt einen riesen Respekt vor. Vielleicht auch, also ich würde es mir selber niemals zutrauen. Und selbst bei uns Langdistanz-Triathlon, das ist so eine Welt, in der sehe ich mich überhaupt gar nicht. Mhm. Und ich habe da echt einen heiden Respekt vor, wenn du sagst, dieses Jahr Tokio, was ja schon ein Riesenziel ist, was schon sicherlich auch einiges an Trainingsaufwand und Zeit und Energie kostet und dann gleich nochmal so ein Ziel obendrauf zu setzen.
Ja, ja, irgendwie brauche ich das, glaube ich, so ein bisschen neue Herausforderungen. Das war ja auch sozusagen der Schritt, warum ich dann zum Paratriathlon jetzt bin. Also ich habe ja, für die, die es wissen, nicht wissen, ich habe 2002 bis 2012 war ich ja sozusagen wirklich fest in der Nationalmannschaft im Schwimmen. Habe da schon 3 Paralympics mitgemacht, auch ganz, ganz erfolgreich, kann man schon, glaube ich, so sagen. Und, und dann habe ich ein Jahr lang wirklich pausiert und bin dann über viele Umwege, würde jetzt zu lange dauern, zum Handbiken gekommen und war dann da von Ende 2013 bis ja, Ende 2018 und habe in 2016 bin ich Paralympicsieger geworden, davor schon mehrmals Weltmeister und 2017, das war so der Höhepunkt, zweimal Weltmeister, also im Zeitfahren und im Straßenrennen und habe dann einfach gedacht, okay, jetzt geht's so weiter, aber ging es halt nicht, weil einfach komischerweise meine Motivation weg war. Also ich stand dann an der Startlinie das ganze Jahr 2018. Ich wusste nicht, was los war und ich konnte mich einfach im Wettkampf nicht motivieren. Es hat mich nicht interessiert. Also Training war gut, Aber ich hatte einfach keinen Bock im Wettkampf. Und das war für mich so schlimm, weil ich nicht wusste, warum und wo das herkommt. Aber ich glaube, irgendwann muss man einfach auch erkennen, dass es einfach verschiedene Arten von Menschen gibt. Manche können sich jedes Jahr aufs Neue motivieren, sage ich mal, sich vielleicht fürs gleiche Ziel zu erwärmen. Ne? Und manche brauchen eben dann einfach mal was Neues, wenn sie, sage ich jetzt mal ganz blöd, alles erreicht haben. So.
Sonst bist du ja offensichtlich jemand, der dann immer mal was Neues und immer auch die Abwechslung braucht.
Ja, irgendwie schon. Das kann natürlich auch gefährlich werden. Irgendwann geht es vielleicht nicht mehr weiter.
Genau.
Aber ja, und deswegen habe ich mich dann entschieden für den Paratriathlon, wo ich die Jahre vorher immer gesagt habe, nee, möchte nicht wieder schwimmen so viel. Aber am Ende hatten dann die Leute, die mich dann sozusagen, ich sage jetzt mal, fast überredet haben, recht damit, dass ich nicht mehr so viel schwimmen muss wie früher zu Schwimmerszeiten. Ja. Ne? Und ja, und dann ging das fix. Dann hatte ich die Entscheidung getroffen und so, das habe ich wirklich gemerkt. Das war, ich hatte das ganze Jahr, ich war nicht so motiviert wie in dieser, also wie seit diesem Zeitpunkt. Und das hält bis heute an und
toi,
ist ganz, ja. ganz toll. Also ich finde auch diese Triathlon-Welt, ich finde es so geil.
Das heißt, du hast jetzt nicht die Angst, dass es dir in der Paratriathlon-Welt irgendwann so geht wie in der Paracycling-Welt, dass du irgendwann sagst, jetzt fehlt mir auch hier die Motivation oder der Antrieb, das weiterzumachen? Weil also, für viele ist ja zum Beispiel so ein Start auf Hawaii schon so ein Lebenstraum. Und schon auch gefühlt sowas wie die finale Ziellinie, das, was sie unbedingt in dem Sport nochmal erreichen wollen. Und ich kenne auch nicht gerade wenige, die danach auch den Sport an den Nagel gehangen haben und gesagt haben, nee, das war's jetzt, jetzt habe ich alles erreicht, jetzt weiß ich nicht, warum ich es noch machen soll, jetzt konzentriere ich mich auf was ganz anderes. Wie ist das denn bei
also
dir?
Also ich sag mal so, ich habe vor nichts Angst, also zumindest nicht im Sport, weil, und wenn es so ist, dann ist es eben so. Also mein Gott, dann findest du halt wieder was anderes, was dich motiviert. Ne? Also das ist ja eigentlich auch gar kein Problem.
Ja,
also nee. Schauen wir mal.
Wie muss ich mir eine typische Trainingswoche zwischen Wäsche waschen, Koffer packen und Reisen in deinem Leben vorstellen? Wie trainierst du? Wo trainierst du? Wie viel trainierst du?
Also momentan bin ich so bei knapp 20 Stunden.
Okay.
Plus natürlich so ein bisschen noch, also das zähle ich immer nicht so richtig mit als Training, aber am Ende ist es ja Training, wenn ich so ein bisschen in den Kraftraum gehe, mein Schultertraining mache oder so Stabi und so ein Krams, das kommt dann immer noch ein bisschen dazu. Physio, finde ich, ist auch immer irgendwie, gehört eigentlich so ein bisschen mit dazu. Kommt auch noch dazu, ja, aber ansonsten...
Und wie viel Zeit, also wie verteilt sich dein 20-stündiges Trainingpensum auf die drei Disziplinen?
Ja, also das stundenmäßig am geringsten ist es für den Rennrollstuhl, weil es einfach so die Sportart ist, die, naja, noch neu ist. Da könnte man ja jetzt natürlich sagen, dann musst du da sehr viel investieren. Aber deine Muskeln und deine Sehnen und so die Bewegung, wenn man das mal googelt, muss ich ja erstmal alles dran gewöhnen. Also wenn ich da jetzt losballern würde, könnte ich irgendwann meine Handgelenke nicht mehr bewegen. Das bringt ja auch niemandem was. So. Und das Handbiken ist eigentlich so von Stunden her das, was ich am meisten trainiere. Das ist auch, glaube ich, so der der beste und einfachste Weg, auch so die Grundausdauer zu trainieren. Und Schwimmen, das ging bei mir relativ fix, dass ich da wieder drin war. Und ich bin aber überrascht, wie schnell das geht mit so viel weniger Training, als die ich gemacht habe zu Schwimmerzeiten. Also da haben wir manchmal, also vor den Paralympics 2012, haben wir manchmal 7 Stunden am Tag trainiert.
7 Stunden im Wasser?
Nee, nicht nur im Wasser. Okay. Krafttraining, Ausdauer an Land, auf dem Fahrrad gesessen, auf dem Ergometer irgendwas gemacht. Also was wir da investiert haben, für diese, sage ich jetzt mal ganz blöd, 400 oder 100 Kraul, muss man überlegen, wie schnell das ja vorbei ist.
Ja.
Und wie viel Zeit wir jetzt im Wettkampf haben. Ne? Also, das ist Wahnsinn. Und ich trainiere jetzt vielleicht ein Drittel davon. Und ich bin nicht sehr weit weg von den Zeiten, die ich damals hatte.
Irre.
Also, das ist schon echt krass. Und da frage ich mich, was haben wir denn da früher gemacht? Oder habe ich vielleicht einen sehr guten Trainer?
Sehr guten Trainer und natürlich auch einen Trainingseffekt. Also
nee, du bist es nicht.
Ich habe mal gelernt, dass es ja auch sowas wie Lebenskilometer gibt. Ne? Also dass alles, was du in deinem Leben trainiert hast, dass das ja nicht verloren geht, sondern dass sich das alles irgendwo auszahlt und dir zugutekommt.
Das auf jeden Fall. Also das Training, was ich damals, also die Schwimmer, finde ich, haben sowieso ein sehr, sehr gutes Training, weil die auch einfach schon sehr zeitig anfangen und Krafttraining gut und Ausdauer. Aber wir haben sehr, sehr viel intensive Sachen gemacht. Das machen ja viele Schwimmer einfach, ne? Und jetzt ist einfach wirklich viel Grundlage, Grundlage, Grundlage. Und da kannst du einfach echt viel erreichen mit.
Trainierst du eher Indoor oder viel Outdoor mit deinen?
Es kommt darauf an, wo ich bin. Die letzten 3 Monate, also minus die 2 Wochen, die ich jetzt in Hannover war, war ich ja auf Lanzarote fast durchgängig. Da natürlich draußen. Da wäre ich ja schön blöd, wenn nicht. Aber ansonsten, wenn ich zu Hause bin, mache ich viel auf der Rolle. Ich finde, Rollentraining bringt enorm viel.
Das heißt, du hast wirklich einen Rollentrainer für den Rennrollstuhl und für das Handbike?
Ja, ich habe einen Raum und da stehen beide Sachen nebeneinander. Und dann geht's los. Ich habe 2017 zum Beispiel, in dem Jahr, wo ich die 2 WM-Titel geholt habe, ich habe das ganze Jahr fast nur auf der Rolle trainiert. Wo ich sehr stark immer kritisiert wurde, weil dann gesagt wurde, ja, da verlierst du das Gefühl auf der Straße und bla bla bla. Und du musst lernen zu schalten und so Sachen. Da dachte ich so, hey, wenn's, das ist wie, also das ist doch drin, also das verlerne ich doch nicht, so ein Quatsch. Und dann bin ich natürlich zwischendurch mal draußen und habe da so ein geiles Training gemacht auf der Rolle und es hat mir so einen Spaß gemacht auch. Es ist natürlich hart, aber ich sag mal, wenn du gern Serien und Filme guckst, ist es zu mir dann zum Beispiel wieder total geil. Ne?
Ich muss ja gestehen, ich bin jemand, ich verbringe halt auch vom Berufswegen her so viel Zeit indoor und sitze so viel im Büro, ich genieße jede freie Sekunde, die ich irgendwie draußen verbringen kann. Ja. Deswegen, also mit Rollentraining kann ich mich zum Beispiel gerade noch gar nicht anfreunden. Für mich ist das gerade so, ich habe jetzt meine Trainerin gefragt, ob ich die Rolleneinheiten, die sie mir einmal die Woche auf den Plan schreibt, ob ich die bitte auch draußen fahren kann. Was jetzt zur Folge hat, dass ich erstmal hier eine halbe Stunde auf eine gerade Strecke gondel mit meinem Fahrrad, dann auf dieser geraden Strecke hin und her pendle, mein Techniktraining mache und dann wieder zurückgondle, einfach nur, damit ich nicht auf der Rolle trainieren muss. Aber ich gucke auch nicht so gerne Filme und Serien, muss ich gestehen.
Ja, aber bei mir ist es halt, kommt noch dazu, dass ich, wenn ich nicht wirklich gute Straßen habe, wo ich fahren kann mit dem Handbike zum Beispiel, weil es einfach auch ab einer... Bei mir ist es einfach auch so dieser Faktor, dass es halt auch gefährlich ist. Ich liege sehr tief, ich habe Lichter hinten dran und ich habe auch Fahnen hinten dran und man sieht mich definitiv, aber man weiß ja, wie es ist. Also da wird man halt doch mal irgendwo übersehen oder einer guckt nicht genau und das ist dann halt einfach so dieser Faktor. Ne? Und deswegen sage ich, Sicherheit geht da einfach oft auch vor. Und da es auch gutes Training ist, sage ich mal, entscheide ich mich dafür und dann ist gut. Und ich kann trainieren, wann ich möchte. Ich bin nicht ans Wetter gebunden, an Tageslicht. Ich trainiere jetzt nicht nachts, aber im Winter, sage ich jetzt mal schon, habe ich halt die Möglichkeit, einfach, ich bin unabhängiger. Ne?
Absolut. Das spricht definitiv fürs Rollentraining. Ich glaube auch, über kurz oder lang werde ich dem nicht entkommen und werde mich auch noch mal draufsetzen. Aber wie gesagt, im Moment, jetzt auch gerade, wenn es Sommer wird, genieße ich es dann doch auch ein bisschen mehr draußen zu fahren. Ja. Was würdest du sagen, was sind so die größten Hürden, die größten Stolpersteine, die dir vielleicht auch auf dem Weg in einem Paratriathlon begegnet sind oder auch die Sachen, mit denen du auch heute, du bist ja jetzt in sehr kurzer Zeit sehr erfolgreich geworden, aber noch immer kämpfen musst?
Naja, ein Riesenfaktor ist bei mir halt, sage ich mal, immer die Finanzierung. Ne? Also ich mache natürlich auch viele Trainingslager, die ich nicht machen müsste. Also ich muss nicht 3 Monate in Spanien sein im Winter. Ich kann auch gut zu Hause auf der Rolle fahren. Aber ich gönne mir auch einfach den Luxus ab und zu. Ne? Und dann natürlich, ja, die Sachen müssen halt finanziert werden. Ich brauche eine Kiste für das Handbike. Ich brauche eine Kiste für den Rennrollstuhl. Die kosten, weiß nicht, jeweils 650 Euro. Ich brauche eine Rolle für den Rennrollstuhl, die kostet 1.000 Euro. Ich brauche eine Rolle fürs Handbike, kostet auch. Das ist einfach, das ist eigentlich so der Faktor, der am meisten so ein bisschen limitiert oft.
Gibt es da in Deutschland irgendwie Fördermöglichkeiten? Hast du da Unterstützer, die dir unter die Arme greifen oder musst du das alles komplett privat bestreiten?
Nee, also ich bekomme natürlich auch Fördergelder. Ich bin ja auch im Bundeskader, sage ich jetzt mal. Und da läuft dann über die Landesverbände oder über den Verein läuft was und auch über den Bundesverband kommen natürlich Gelder und ich habe natürlich auch private Sponsoren, viel natürlich Equipment-Sponsoren, mhm. auch wichtig, aber am Ende müssen halt auch Rechnungen bezahlt werden, das weiß jeder. Da habe ich in Berlin einen guten Freund, der mir schon seit mehreren Jahren auch, sage ich mal, ja, auch monatliches Geld zahlt, um dass ich den Sport auch machen kann. Und ja, man versucht sich so durchzukämpfen. Ne? Also es ist halt immer noch so leider von vielen so wird dieser Parasport so nicht so wirklich ja, wahrgenommen vielleicht auch. Ne?
Also, vielleicht auch so ein bisschen wie die Randsportart von der Randsportart. Ne?
Total. Mhm. Ja. Das ist immer ein harter Kampf. Aber ich bin bereit zu kämpfen. Alles gut.
Und noch irgendwas außer der Finanzierung, wo du sagst, das sind so wirklich Hürden, mit denen du zu kämpfen hast, Stolpersteine, wo du dir wünschen würdest auch, dass man die aus dem Weg räumen würde im Paratriathlon? Hm.
Ich habe schon überlegt, aber ich weiß nicht, hast du eine Idee? Aber ich jetzt so von dem, was ich dir erzählt habe, aber eigentlich, ich bin halt immer so, für mich gibt es halt auch irgendwie immer keine Probleme. Ich renne mal los und versuche, Lösungen zu finden. So. Und ich habe zum Beispiel mit der Rennrollstuhl, ich wusste, okay, Paratriathlon, da muss ich jetzt noch eine dritte Disziplin lernen, die konnte ich noch gar nicht. Habe dann gedacht, okay, ich will hoch hinaus, also muss ich von den Besten lernen. So, dann habe ich angerufen, weil die kannte ich schon von den Marathons, die ich ja früher im Handbikesport schon immer mit bestritten habe, von den Pressekonferenzen und Co., weil die da auch am Start sind, die Rennrollstuhlfahrer. Habe gesagt, hey, wir kennen uns, hättest du Bock, mir das mal zu zeigen? Ich komme zu dir, Punkt.
Also ja. Du hast wirklich einen Rennrollstuhlfahrer, einen Profi-Rennrollstuhlfahrer ja. angerufen, hast gesagt, hier.
Ja klar, ich meine, was soll ich da erst alleine rummachen und irgendwelche Sachen ausprobieren? Fahre ich doch lieber dahin und lass mir die Tipps direkt vom Profi geben. So.
Mhm. Ja. Und hat er gemacht?
Natürlich, war da 3 Wochen, war ich insgesamt schon da. Und ich habe relativ schnell gelernt, die waren da ganz, ganz begeistert und mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht. Und ja, ich glaube, das hat man so an den Ergebnissen halt am Ende auch gesehen, dass das halt schneller wurde.
Ja. Was waren so die Hauptkniffe? Also wenn man den Bewegungsablauf jetzt sieht, du hast ja schon gesagt, du hast diesen Handschuh aus dem 3D-Drucker, der so ein bisschen aussieht wie so eine Plastikschale, in die du deine Finger reinsteckst. Genau. Oder wie so eine Plastikhand eigentlich ja, fast genau. schon, ne? Wie so ein Plastikhandschuh. Und du schlägst damit außen an die Kanten lang, aber gibt es da so feine Technikunterschiede, die denn, und wenn ja, wie sehen die aus? Was war da so dein Geheimrezept, was du gelernt hast?
Also, du auch beraten darfst? Ich glaube, das Geheimrezept ist immer, dass man sich alles anhört und filtert.
Ja.
Je nachdem, was man braucht und was einem vielleicht auch gut tut. Jeder hat immer eine Meinung und wenn ich zum Beispiel ein Video poste, wo ich auf der Rolle sitze im Rennrollstuhl, dann habe ich gefühlt 100.000 persönliche Nachrichten auf meinem Telefon, was ich denn alles besser machen kann und Fragen dazu und wie und was. Ja, aber ich glaube, also mir wurde immer gesagt, Rennrollstuhlfahren ist so das technisch anspruchsvollste, was es auch ist. Aber ich hatte das relativ schnell drin. Ich weiß nicht, also die Handschuhe ist halt so ein Ding für sich, weil da gibt es verschiedene. Da muss man einfach für sich das Beste rausfinden. Es gibt weichere Handschuhe, es gibt festere Handschuhe. So, und ich habe einfach auch ein paar Sachen ausprobiert und habe dann für mich einfach entschieden, womit ich am besten klarkam, die nehme ich. Und ansonsten Equipment habe ich mich gekümmert und dann ging es los, ja.
Und du sagtest gerade schon, ich habe mich gekümmert, das ist das, was ich an dir so bewundernswert finde, du machst das alles selbst. Also es ist jetzt nicht so, als hättest du einen riesen Managementstab hinter deinem Rücken, der das alles für dich organisiert und macht, sondern sowohl deinen kompletten Alltag organisierst du selbst, dein komplettes Training, klar, du hast einen Trainer, aber alles drumherum machst du alles selbst, deine Marketing-Sachen, deine Kooperation, Sponsoring, deine Social-Media-Kanäle, alles kommt bei dir aus deiner Feder, aus deiner Hand. Und da frage ich mich manchmal, also ich habe ja schon ein großes Pensum.
Und ich denke immer, krass, wie machst du das alles, ja? Das finde ich immer so.
Und ich denke, wie macht die Christiane das? Das ist so unglaublich viel, weil bei dir halt auch noch diese krassen Reisen dazukommen und auch immer diese Zeitverschiebung dazukommt. Und du ja auch nie, Also ich profitiere ja schon davon, dass alles, was ich tue, in einem gewissen Orbit stattfindet. Also ich habe so meinen Umkreis, meine Wohnung, meine Arbeitsstelle und dann vielleicht noch immer so Tagestrips mal vom Beruf, die ich ganz gut miteinander vereinen kann. Aber so mein Dreh- und Angelpunkt, das ist hier in Frankfurt meine Wohnung, wo alle meine Sachen sind. Aber du musst ja theoretisch dein Büro und alles, was du brauchst, immer mit auf Reisen haben, immer bei dir dabei haben. Und kannst auch nicht mal eben spontan mal hier zu einem Kooperationspartner fahren, zu einem Sponsorengespräch, sondern musst das ja auch nochmal ganz anders angehen und ganz anders planen.
Ja, das sind tatsächlich immer so die Sachen. Also wenn ich mal irgendwo länger wäre, was ich versuche, weil ich merke einfach, dass mir das gut tut, egal wo es dann ist, aber ich versuche, dass dann einfach ein längerer Zeitraum ist, komme ich schon wesentlich besser klar. Also die Tage, wo ich nur hin und her fahre und so, da schaffst du natürlich gar nichts so. Und einfach dieses einpacken, auspacken, genau. Das ist so, da kriege ich auch immer die Krise. Aber das ist eben, klar, das sieht jetzt so aus, ich bin heute da, morgen da, aber ich versuche das schon zu, einzugrenzen.
Dieses, okay.
Ja, also das ist, ich meine, ich war jetzt 3 Monate, war ich auf Lanzarote, so, da musste ich jetzt nicht groß ein- und auspacken, klar. Da konnte ich gut trainieren. Dann war ich 2 Wochen, war ich in Hannover im Höhentrainingslager, in der Höhenkammer. Da ging es auch so. Jetzt ist mal kurz die Reise. Das wird jetzt sehr anstrengend, weil einfach der Weg nach Tasmanien schon alleine, das ist eine Wahnsinnstortur. Dann sind wir da nur 1 Woche, haben da natürlich ein paar Sachen zu tun, Strecke abfahren, dann ist Briefing und was da eben alles dazu gehört. Dann einen Tag, ich sage mal Pause, Training und dann noch alles wieder einpacken. Dann nach Abu Dhabi, da wieder alles auspacken für, weiß nicht, 3 oder 4 Tage Wettkampf und am nächsten Tag schon wieder nach Deutschland. Das ist aber auch nur für diese 2 Wochen. Und dann bin ich mal 2 Wochen fast zu Hause, Wahnsinn. Meine Familie, die schreit schon, weil die mich total vermissen. Und dann bin ich, jetzt muss ich überlegen, ja, und dann möchte ich eigentlich schon wieder nach Lanzarote. Und das eigentlich für 3 bis 4 Wochen. Ja.
Und dann ist es ja auch schon zur Hälfte so, und dann steht eigentlich Tokio auch schon fast vor der Tür. Ne?
Genau, und dann sind aber immer wieder längere Trainingslager. Und auch vor Tokio, sage ich mal, sind wir ab Anfang, ja, Mitte Juli sind wir eigentlich weg. Also da bin ich dann in Flagstaff im Höhentrainingslager für, ich glaube, es sind auch 3 oder 4 Wochen. 3.
Okay.
Und dann geht es nach Tokio, da sind wir dann in der Vorbereitung, einfach die Anpassung zu machen, sind wir, ich glaube, 1,5 Wochen oder so da. Und dann geht es ins Dorf und dann ist nur noch, also dann ist ja auch bald der Wettkampf. Und nach dem Wettkampf ist nur noch Party. Die haben wir uns aber auch verdient. Egal wie es aber ausgeht. Also da bin ich auch echt eiskalt. Also klar ist man dann, kann man natürlich traurig sein, wenn es mal nicht so läuft, aber die Möglichkeit besteht immer. Also die Möglichkeit besteht immer, aber deswegen das dann dort nicht mehr zu genießen, wäre einfach blöd. Wäre dumm.
Das ist genau die richtige Einstellung. Ja. Einfach mitnehmen, was geht, einfach genießen und einfach das Beste abliefern, was du an dem Tag abliefern kannst.
Ja.
Und auch stolz auf sich sein, auch wenn vielleicht am Ende des Tages kein Medaillenplatz daraus kommt, aber ich glaube.
Also es ist hauptsächlich das, was ich tue, Sport, aber am Ende ist es nur Sport.
Ja.
Es gibt viele Sachen, die sind wichtiger.
Welche?
Gesundheit ich zum Beispiel.
Glaube, ja,
Nein, aber es ist wirklich
Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Am Ende ist es nur Sport.
Ja, ist so. Es stirbt keiner, wenn er irgendeine Medaille nicht gewinnt. Klar, es ist natürlich dann schwieriger für die Unterstützung und mit Fördergeldern und so, aber irgendeine Lösung gibt es immer. Es gibt immer ganz viele Türen, man muss einfach nur durchgehen.
Perfekt.
Ja.
Ich würde mal sagen, Daumen sind gedrückt jetzt erstmal für deine nächsten 2 Wettkämpfe.
Dankeschön.
Und du hältst uns ja ohnehin auf dem Laufenden. Via Blog oder genau. Via Social Media und
der nächste Blog ist schon in der Planung.
Viele andere Kanäle, wie es bei dir so läuft. Und wir hören bestimmt auch nochmal zeitnah von dir, wie es dann so gelaufen ist. Dann erstmal vielen Dank und gute Reise.
Dankeschön.